Hallo und schön, dass du da bist bei Change and Perspective, dein Podcast für positive Nachhaltigkeit und für mehr Bewusstsein in deinem Leben. Mein Name ist Katrin David und heute geht es um Begriffe wie Entwicklungsländer, Dritte Weltländer und so weiter und warum das nicht mehr richtig ist. Obwohl wir gerade sehr viel lernen, also ich würde sagen über unsere Geschichte, über die Geschichte der Unterdrückung, wie wir im Verhältnis stehen zu anderen Ländern, zu anderen Kontinenten, nehmen wir immer noch die Welt in einer gewissen Art und Weise wahr und wir haben Begriffe, die wir vielleicht auch noch gar nicht hinterfragt haben. Hinzu kommt, dass wir immer noch dazu tendieren, unsere Welt so ein bisschen aufzuteilen. Entweder wir sagen, ja, es gibt Industriestaaten und Entwicklungsländer, dann gibt es Schwellenländer, es gibt Norden, es gibt Süden. Immer so eine Unterteilung von wir und die und dazwischen ist eine sehr große Lücke. Das ist so das, was ich lange wahrgenommen habe oder immer noch wahrnehme. Ich weiß nicht genau, wie es dir da geht, aber das ist etwas, was tatsächlich, wenn man sich die genauen Daten anguckt, nicht stimmt. Ich möchte gerne genau auf diese Begriffe eingehen und so ein bisschen erzählen, woher die kommen, warum die schwierig sind und wie wir eigentlich die Welt wahrnehmen und welchen Instinkten wir da genau folgen. Beziehungsweise auch, welches bessere Modell es eigentlich gibt für die Welt, wie wir sie darstellen könnten. Und das Ganze habe ich vor allem inspiriert aus einem Buch, das heißt Factfulness. Und da gehe ich auch nochmal später genauer drauf ein. Aber bevor es losgeht, möchte ich noch kurz sagen, dass ich jetzt gerade tatsächlich an der neuen Webseite für den Podcast baue. Und aktuell sind die Infos alle noch auf meinem alten Blog, Weltblick 2.0, ja, drauf. Aber der wird langfristig eingestampft tatsächlich. Es ist ein komisches Gefühl, weil ich damit gestartet bin und erst dachte, ich würde Texte schreiben und dann aber gemerkt habe, nein. Podcast ist sehr viel cooler, macht sehr viel mehr Spaß und ich kann viel besser rüberbringen, was ich rüberbringen möchte. Und ja, also kannst du dich sehr auf eine eigene Change and Perspective Seite bald freuen mit ja, noch mehr Infos und ein bisschen schöner auch wahrscheinlich. Und dann werden auch auf jeden Fall ein paar Beiträge, die jetzt gerade noch auf dem alten Blog sind, rüberkommen zu Give and Grow zum Beispiel, dem Unternehmen, dem sozialen Unternehmen, was ich jetzt gerade gründe. Und ja, wenn du da noch mehr Infos haben willst, sind alle Links auf jeden Fall auch unten drin. Und ja, Social Media, wenn du da up to date sein möchtest, findest du das alles unten drin. Genau. Aber jetzt legen wir los. Anfangen möchte ich gerne mit dem Begriff oder der Aufteilung Dritte Weltländer. Und das ist etwas, wo wahrscheinlich viele von euch auch sagen würden, ja, das ist, hört sich nicht so richtig an und irgendwie abwertend und ich glaube, das sollten wir nicht sagen. Definitiv, das hatte ich erst auch gar nicht aufgenommen, habe es aber auch in meiner Recherche gefunden und habe gedacht, wow, wie spannend. Ich wusste gar nicht, wo das herkam. Der Begriff wurde geprägt in den 50ern, 60er Jahren und war quasi so ein bisschen daraus entstanden, dass es halt einmal diese, ich sag mal, Westfront mit USA und Alliierten gab und dann eben den Osten mit der Sowjetunion. Und dann wurden alle anderen als Dritte Welt quasi bezeichnet. Also das war so die Zeit vom Kalten Krieg und das war irgendwie das, was die Leute so als Unterteilung genommen haben. Und selbst aber als 91 die Sowjetunion gefallen ist oder auseinandergegangen ist, gab es immer noch die Bezeichnung Erste und Dritte Welt, obwohl es die zweite, also diese zwei Unterteilungen ja gar nicht mehr gab. Und das spielt auch so ein bisschen damit ein oder das ging auch über zu dem Begriff Entwicklungsländer, weil das alles so ein bisschen dahin geht zu, ja, zu so einem kolonialen Verhältnis, also dieser Gesichtspunkt von wer ist mehr entwickelt und wer nicht, wohin entwickeln wir uns überhaupt, das zeigt so ein bisschen oder impliziert eine gewisse Hierarchie oder gibt so gefühlt einen linearen Weg vor, den jeder gehen sollte und eine Entwicklung, die quasi auf alle übergestülpt werden könnte. Aber wenn wir das mal wirklich richtig betrachten, ist das Ganze nicht auf zwei Seiten aufzuteilen, nicht auf die entwickelten und nicht entwickelten Länder, sondern es ist ein riesengroßes Spektrum. Und auf diesem Spektrum befinden sich ganz viele Länder und die meisten einfach in der Mitte. Und selbst in einem Land, ich würde mal das Beispiel USA nehmen, selbst in dem Land, was vielleicht weit entwickelt ist, gibt es auch Aspekte oder Menschen, die unter Armut leiden oder sehr arm sind oder in dem Spektrum eigentlich dann quasi weit unten wären. Deswegen ist das Ganze einfach als Bezeichnung nicht passend. Und was ich noch spannender finde eigentlich, wahrscheinlich kennst du den Begriff SDGs, Sustainable Development Goals. Die wurden ja 2015 entwickelt und die wurden für alle Länder entwickelt. Also da ging es nicht darum zu sagen, die gelten nur für bestimmte, weil nur manche müssen sich entwickeln, sondern es war quasi für die ganze Welt globale Ziele, die gemeinsam erreicht werden sollten. Mega cool. Aber was ich aber nicht wusste, ist, dass es vorher die Millennium Goals gab und die galten nur für Development Countries, also nur für Entwicklungsländer, wo Leute gesagt haben, ja, ihr habt hier Ziele, erreicht das mal bitte, wir haben damit nichts zu tun. Also uns geht ja super, hier eure Ziele, macht ihr mal. Und das fand ich krass. Das hätte ich irgendwie nicht gedacht und wusste ich irgendwie nicht. genau, also jetzt 2015, wie gesagt, hat man da eben die ganze Welt in Fokus genommen. Und in dem Zuge hat auch die Weltbank 2016 gesagt, hey, wir finden Developing Countries and Developed Countries. Das passt nicht mehr so gut, Unterscheidung, sondern wir unterscheiden jetzt nach Ländergruppen und Regionen. Und einen sehr großen Anteil daran, dass diese Entwicklung, also auch in der Weltbank, dieses andere Verständnis, dass das kam, hatte der Hans Rosling, glaube ich, wird ausgesprochen. Und da gehe ich nochmal gleich ausführlich drauf ein, weil der hat nämlich ein Buch geschrieben, das heißt Factfulness. Und daher habe ich die meisten meiner Infos, die gleich noch kommen. Genau. Und vorher möchte ich aber noch sagen, dann gibt es ja noch die Begriffe globaler Süden und Norden. Und ich muss sagen, ich habe die auch öfter benutzt schon oder benutze sie manchmal und höre auch andere Menschen, die aus dem Bereich kommen, die diese Begriffe benutzen. Finde aber auch, dass sie so ein bisschen eine Bewertung darstellen, weil, ja, sie zwar geografisch gemeint sind, also eigentlich nach Hemisphäre geteilt sein sollten, dann ist aber wiederum, okay, Haiti ist auf der Nordhalbkugel und Australien im Süden. Also es ist eh halt auch nicht wirklich akkurat. Und es ist einfach ein Fakt auch, dass ein Großteil des globalen Nordens den globalen Süden kolonialisiert hat. Und deswegen ist es dann am Ende doch ein politisches Statement und auch irgendwie schwierig. Und was ich noch ganz am Ende kurz anreißen will, ist der Begriff Majority World. Den kannte ich gar nicht. Da sagen Leute, hey, die Länder mit den meisten Einwohnern sind, also ist die Majority World quasi. Das heißt, Europa ist Minority World sozusagen. Also einmal, um es umzureden und zu merken, okay, erinnert euch mal dran, Europa. Ihr seid sehr wenige Menschen und eigentlich gibt es in anderen Bereichen in der Majority World viel mehr Einwohner, die vielleicht langfristig auch dann doch auch einen großen Einfluss haben werden. Wissen wir nicht, aber wer weiß. Ja. genau. So. Und dann, das war jetzt halt also einmal die Begriffe, die es bisher gibt und einmal so grob umrissen, was die Schwierigkeit daran ist oder was die schwierig macht. Und das Buch, was ich jetzt schon ein paar Mal angerissen habe, Factfulness, 10 Reasons Why You Are Wrong About the World and Why Things Are Better Than You Think. Und zwar ist die Mission von dem Buch oder generell von dem Autor des Buches, Fakten oder ja, diesen faktenbasierten Blick in die Welt zu tragen und darauf aufmerksam zu machen, wie wir die Welt wahrnehmen und wie wir uns entlanghangeln können und besser dafür sorgen können, dass wir nicht bestimmten Fallstricken zum Opfer fallen. Also nicht einfach ja, so Instinkten folgen, die dafür sorgen, dass wir falsche Schlussfolgerungen ziehen. Und der hat zum Beispiel auch ein Projekt, das heißt Gapminder. Das verlinke ich mal unten. Das ist sehr spannend, weil der arbeitet mit so Bubbles, so die Daten quasi darzustellen, wo quasi die größten Bubbles sind an Menschen, wie hoch die Armut ist, wie die Geburtenrate ist in so manchen Ländern und so. Ist halt echt sehr, sehr spannend. Und in dem Buch geht er eben auf 10 Instinkte ein, denen wir folgen und die quasi eigentlich unsere Wahrnehmung täuschen. Ein Beispiel ist der Negativity- oder Negativitätsinstinkt. Und ich denke, du hast auch schon mal davon gehört, dass wir halt darauf getrimmt sind, negative Dinge eher im Kopf zu behalten als positive. Einfach, weil das früher wichtiger war. Also zu gucken, wo ist die Gefahr, was ist das, was schwierig für mich sein könnte, nicht das, was gut ist. Andersrum ist es aber auch so, dass wir dadurch eben Dinge verzerrt wahrnehmen. Also er hat zum Beispiel gesagt, dass wir die Vergangenheit romantisieren und sagen, ja, früher war alles besser und ja, so nicht, gar nicht genau wissen, wie es war, aber halt irgendwie so einen tollen Blick von der Vergangenheit haben. Dann sind die News ein sehr großer Aspekt davon, die nämlich über Negatives fast nur berichten. Gute News sind eigentlich keine News oder sehr selten. Und vor allem sind langsame Verbesserungen, wenn jahrelang etwas eben besser wird, wie zum Beispiel, dass gar nicht mehr so viele Kinder sterben, dass das halt einfach keine News wert ist. So. Also das ist nicht dieser eine krasse Punkt, sondern es wird stetig eben besser. Und da gibt es auch im Buch ein mega cooles Beispiel von einem Baby in einem Inkubator, was ja noch beatmet werden muss, dem es nicht gut geht, was also gerade kritisch ist. Und du kannst zu diesem Zustand des Babys sagen, es ist kritisch und schlimm, aber gleichzeitig, wenn es dann besser wird, ist es auch besser geworden. Also manche Dinge, es ist wichtig, dass wir sagen, sie sind besser geworden, obwohl sie immer noch schlimm sind. Das macht die Sache nicht besser, also es macht es nicht, dass es gar nicht mehr da ist, aber wir erkennen auch an, dass es eben besser geworden ist, was halt super wichtig ist. So. Genauso wie mit, ich weiß nicht, ob du die Zahlen da kennst, aber mich hat es auch sehr gewundert, vor 20 Jahren haben noch 29% der Weltbevölkerung in extremer Armut gelebt und heute sind es nur noch 9%. 9% der ganzen Welt. Also ich wusste das nicht. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Und oder dann spricht er noch von dem Straight-Line-Instinkt, wo wir quasi immer denken, wenn wir einen Graph sehen, dass der in derselben Steigung weitergeht, als wäre es quasi eine gerade Linie, obwohl es auch sein kann, dass er abfällt, dass er runtergeht, dass er noch steiler steigt. Also wir haben so Instinkte, die uns irgendwie täuschen. Und vor allem möchte ich heute noch über zwei Instinkte sprechen, die da sehr gut reinpassen zum Thema, wie sehen wir andere Länder? Und das ist einmal der Gap-Instinkt, wo wir sagen, wir teilen immer auf in wir und die, also zum Beispiel in reich und arm, und denken, dazwischen ist nichts. Also dazwischen ist so ein riesengroßes Loch und es gibt eben Rahm und Eich und dazwischen ist nichts. Das wäre dann der Gap-Instinkt. Und dann gibt es noch den Generalisierungsinstinkt, wo wir dann sagen, wenn wir einmal haben, eben mit diesem wir und die, und dann sagen wir generell, die sind alle gleich. Und der hat das auch mega cool in dem Buch mit ganz vielen Graphen so ein bisschen dargestellt, wo man auch gut sehen konnte, dass früher, also teilweise in den 60er Jahren, manche Dinge auch noch gestimmt haben. Also wo es dann wirklich eine Lücke gab zwischen Ländern, die eine hohe Sterblichkeitsrate für Kinder hatten und geringes Einkommen und aber auch gleichzeitig sehr viele Kinder in diesen Ländern. Auf der anderen Seite kleine Familien, wo wenige Menschen sterben. Da war eine Lücke zwischen, aber das ist eben nicht mehr der Fall. Heute ist das so nah beieinander und so komplex, dass diese Lücke einfach nicht mehr gibt. Und das passt eben zu diesem Modell von, oder passt eben nicht zu diesen Entwicklungsländern, weil wir eben nicht sagen können, wir sind entwickelt, wir sind weit, uns geht's gut, grob gesprochen, und denen nicht. Und dazwischen ist ganz lange nichts. Das stimmt einfach nicht. Und ich finde es mega spannend, Das hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet, als er davon gesprochen hat, dass er ein 4-Stufen-Modell entwickelt hat. Das hat er gemacht nach Einkommenslevel. Wenn man jetzt ganz, ganz vereinfacht sagen würde, auf der Welt leben 7 Billionen Menschen. So. Und du würdest das Ganze in 4 Level einteilen, wo von Level 1 wirklich Armut ist und ja, so das Schwierigste, die schwierigste Stufe, sag ich mal, den Menschen, denen es nicht gut geht. Und Level 4 sind wir, denen es eben gut geht. Und eigentlich wäre ich jetzt mega neugierig, du kannst auch mal im Kopf gerne überlegen, was du glauben würdest, wie viele Menschen auf Level 1, also wirklich in Armut leben, wie viele auf Level 2, 3 und 4. Und zwar leben auf Level 1 nur in Anführungsstrichen 1 Billion Menschen, auf Level 2 leben 3 Billionen Menschen, auf Level 3 leben 2 Billionen Menschen und auf Level 4 auch wieder nur 1 Billion. Also die allergrößte Mehrheit, also 5 von 7 Billionen Menschen leben in der Mitte, auf Level 2 und 3 und nur so jeweils 1 Billion an den äußersten Rändern von 1 und 4. Um das nochmal so ein bisschen greifbarer zu machen, erzähle ich nochmal, wie er dargestellt hat, wieso das alltägliche Leben auf den jeweiligen Stufen aussieht. Und es gibt auch auf der Webseite so ein Projekt, wo die verschiedene Menschen zu Hause besucht haben, die gefragt haben und quasi Bilder gemacht haben von deren Schlafplatz, wo das Wasser herkommt, wie die wohnen und so weiter, um mal so ein bisschen den Unterschied zu sehen zwischen Level 1, 2, 3 und 4. Genau. Also, ich erzähle das Ganze jetzt so, als wärst du diese Person, um das so ein bisschen greifbarer zu machen. Und zwar, auf der ersten Stufe hast du $1 pro Tag. Du hast ungefähr 5 Kinder und die müssen ziemlich, ziemlich weit laufen, um zu einem Wasserloch zu kommen. Du kochst mit Feuerholz, du hast eigentlich jeden Tag dasselbe Getreide, was du isst, oder du isst sogar gar nichts und oft stirbt eines deiner Kinder oder mehr. Auf Level 2 hast du schon dein Einkommen vervierfacht. Du hast $4 pro Tag, du kaufst Essen, du hast vielleicht auch sogar Hühner, kannst dir mehr Kleidung kaufen, ein Fahrrad und läufst deswegen viel, viel kürzer, nur noch um Wasser zu holen. Meistens hast du schon einen Gasofen und deswegen können deine Kinder zur Schule gehen, weil sie nicht mehr Feuerholz sammeln müssen. Strom ist eher unzuverlässig und deine Kinder können nur Hausaufgaben machen, wenn es gerade passt. Und wenn eins krank wird und du quasi alles verkaufen musst, damit du Medizin kaufen kannst, landest du wieder bei Level 1. Auf Level 3 hast du wieder dein Einkommen vervierfacht und bist bei $16 pro Tag. Du hast wahrscheinlich mehrere Jobs und bekommst wirklich ein geregeltes Gehalt bei diesen Jobs. Du hast sogar Erspartes und fließend Wasser. Das heißt, du musst nicht mehr Wasser holen gehen. Der Strom ist ziemlich stabil, also deine Kinder können Hausaufgaben machen. Du hast einen Kühlschrank, du kannst quasi Essen lagern, du hast einen Roller. Das heißt, du kannst bessere Jobs machen, die auch weiter weg sind. Und selbst wenn du irgendwie eine Krankheit hast oder ein Unfall passiert, hast du etwas gespart und du fällst nicht irgendwie sehr stark zurück. Deine Kinder können meistens auf die Highschool und können quasi eine höhere Bildung bekommen, die du damals bekommen hast und dadurch auch bessere Jobs bekommen. Und das Ganze kannst du sogar feiern, indem du mal irgendwie einen Ausflug machst zum Strand und ja, so einen kleinen Urlaub quasi schon fast machst. Genau, und dann kommt Stufe 4, die du wahrscheinlich kennst, weil du mit sehr großer Wahrscheinlichkeit auf Stufe 4 dich befindest. Das heißt, du hast mehr als $64 am Tag und $3 pro Tag machen für dich eigentlich keinen Unterschied, ob du die irgendwie mehr hast oder weniger. Und du glaubst auch, dass es bei anderen genauso ist. Du hast ungefähr 12 Jahre Bildung, hast wahrscheinlich eine Flugreise schon mal gemacht, kannst dir leisten, essen zu gehen und besitzt ein Auto. Und was ich so spannend fand an dieser Darstellung, ist einfach zu merken, okay, krass, es macht sehr, sehr viel Sinn, dass es diese Unterteilung gibt, weil ich, wenn ich auf Level 4, sag ich mal, stehe und runterschaue, das beschreibt er auch so gut, sieht für mich alles ähnlich aus. Also ich sehe diese Menschen, die Menschen haben nicht denselben Lebensstandard wie ich und ich denke, sie sind vielleicht per se ärmer. Und ich sehe gar nicht, welche Abstufungen und wie verschieden und divers das Leben ist in den verschiedenen Ländern, wenn ich mir das eben anschaue. Und das ist eben das, was er auch sagt, mit wenn wir quasi oben stehen und runterschauen, können wir die Vielseitigkeit gar nicht wirklich wahrnehmen. Und auch dieses Stufenmodell, wo man denken könnte, ja gut, da läuft einer mal so schnell die Stufen irgendwie hoch, das sind meistens mehrere Generationen, in denen das passiert. Und ja, das ist irgendwie, ich fand es echt krass. Und wenn wir jetzt darüber nachdenken, dass wir normalerweise in diese zwei Gruppen einteilen und diesen Instinkt haben von gut oder schlecht, Held, böse und arm oder reich, wird ziemlich schnell klar, dass das hier echt dem Ganzen nicht gerecht wird. Und in dem Buch gibt er auch ganz konkret jetzt darauf bezogen nochmal so Warnhinweise oder Anknüpfpunkte, wie du damit umgehen kannst, wenn du denkst, dass du das Gefühl hast, da ist eine Lücke zwischen zwei Gruppen oder es gibt nur A oder B oder ja, genau. Wenn du denkst, ja genau, dass du halt eben diese Gap, diese Lücke siehst. Und zwar werden oft bei solchen Dingen Mittelwerte zur Rate gezogen. Das heißt, keine Ahnung, Beispiel wäre Mathe-Test-Vergleich im Durchschnitt von Männern und Frauen und dann wird eine Lücke dargestellt, dass quasi sich im Verlauf immer eine Lücke irgendwie bildet und Frauen immer schlechter sind als Männer. Wenn du aber die genauen Zahlen dir angucken würdest und gucken würdest, wie ist genau die Verteilung, würdest du sehen, es gibt die Lücke gar nicht, sondern es gibt auch Überlappungen. Es gibt auch Frauen, die sehr gut sind und Männer, die sehr schlecht sind. Also es ist nicht so, als würdest du quasi zwei Graphen nebeneinander haben, die sich nie treffen, sondern es ist schon überlappend. Also wenn ein Mittelwert kommt, dann schau, ob du noch mehr Daten finden kannst. Und dann gibt es eben dieses Bild von Extremen. Also wir werden da hingezogen, dass wir Extreme spannend finden. Also Geschichte von Hungersnöten, Ausnahmezuständen und so weiter. Das sind halt Dinge, die in den Medien ganz gut gehen. Und wenn über Extreme berichtet wird, dann solltest du schon, wie sagt man, hellhörig werden. Also weil das kann nicht repräsentativ sein für ein Land. So. Und der letzte Punkt war das, was ich vorhin auch gesagt habe, dass wenn wir quasi oben stehen, wenn wir auf Level 4 sind, sehen für uns Level 1 bis 3 gleich arm aus. Aber für sie, wenn die dort stehen, macht es einen riesen Unterschied. Und alle Erfahrungen, die ich gemacht habe, basieren auf Level 4. Das heißt, wenn ich meine eigenen Erfahrungen nehme und das, was mir von den Medien quasi suggeriert wird, und die Erfahrung, die ich einfach nur mitbekomme, vielleicht sogar nur durch die Medien, durch Berichte, wo immer generalisiert wird, wo nicht ja, aufgeschlüsselt wird zwischen Level 1 bis 3, sondern einfach nur generell von arm gesprochen wird, das muss ich einfach im Kopf haben, dass da meine Erfahrung, meine Erziehung und so weiter mir da einfach im Weg steht und gar nicht genau repräsentativ sein kann für das, was es wirklich ist. Und das finde ich halt wichtig, das im Kopf zu haben. Und ich würde sagen, also ich kann für mich sprechen, selbst ich, wo ich denke, ich bin viel gereist, ich habe viele verschiedene Lebensweisen gesehen, habe mich dabei ertappt, zu denken im Nachhinein, als ich das gelernt habe, okay, krass, das hast du nicht gesehen. Es war schon auch klar, dass es manchen besser geht als anderen, aber trotzdem jetzt im Nachhinein zum Beispiel reflektieren über Bali beispielsweise, wo ich Leute gesehen habe, die eben sich einen Roller leisten können oder andere, die das halt eben nicht können, die in ganz anderen Hausstrukturen irgendwie arbeiten und wohnen. Und das ist halt, ja, finde ich irgendwie auch im Nachhinein voll spannend, darüber nachzudenken und das dann irgendwie im Kopf zu behalten. Und wenn du jetzt verunsichert bist und dir denkst, ja, ist ja schön, dass ich jetzt weiß, dass ich das irgendwie differenziert betrachten sollte und aufgrund meiner Erziehung und meiner Medienwahrnehmung und so weiter eigentlich schon geprägt und, wie sagt man, in eine falsche Richtung gedrängt werde, so ungefähr. Aber was mache ich denn jetzt? Also wie soll ich denn jetzt darüber reden oder was sind die Worte, die ich benutzen sollte? Also, zusammengefasst können wir sagen, Dritte Weltland auf jeden Fall erstmal streichen, weil das ist ein Wort, was eben super, super weit zurückgeht und was einfach gar nicht mehr passt. Und dann haben wir ja Entwicklungsländer oder globaler Süden. Und das sind Dinge, die werden immer noch benutzt, die Worte. Also auch tatsächlich von Menschen, die in dem Bereich arbeiten oder die sie eigentlich auskennen oder Politiker oder so. Aber es ist immer besser zu sagen, ich habe Menschen aus dem und dem Land, zum Beispiel zu sagen, vom Kontinent Afrika, Südostasien, Südamerika, also eher darauf sich zu beziehen, als zu sagen, per se globaler Süden oder so. Weil ich hatte auch dann geschaut und es gibt halt krasse Unterschiede zwischen Ägypten und Malawi oder Südafrika und ich weiß nicht, Uganda, also das ist halt so unterschiedlich und teilweise sind auch Länder wie Chile schon sehr viel weiter oder haben halt einfach andere Voraussetzungen als andere Länder in Südamerika, deswegen ist es halt wirklich, wirklich schwer. Aber ich glaube so diese Hauptsteckpunkte von Dritte Welt passt auf keinen Fall und Entwicklungsländer ist eben eigentlich nicht schwierig, wenn dann einfach im Kopf zu behalten, es gibt verschiedene Einstufungen oder verschiedene Level, die Länder da erreichen könnten. Und eben auch ganz wichtig, wenn du das Gefühl hast, da gibt es irgendwie eine große Lücke bei etwas, ich glaube, dass es quasi die einen gibt und die anderen und dazwischen ist nichts, dann schau nach der Mehrheit. Also egal, worum es geht, bei dem Mathe-Test auch zu gucken, okay, wo haben die meisten Leute angekreuzt? Oder wo sind die Leute, die im Mittelfeld quasi zu finden sind? Also, dass du irgendwie wegkommst von den zwei Extremen und mehr dahin kommst, wo ist die Mehrheit? Und da sind eben Mittelwerte zwar, die sind immer eine gute Orientierung, so, aber die sind oft schwierig und irreführend, weil du diese großen Extreme rechts und links einfach zusammenpackst in einen Mittelwert und das kann eigentlich nie so gut etwas darstellen. Also nicht ganzheitlich jedenfalls. Deswegen, passt da auf jeden Fall auf. Und eben, wie gesagt, dieser Blick von oben, dass du im Kopf hast, wo du aufgewachsen bist, wo du herkommst, wie du beeinflusst wurdest. Und dass, wenn du runterschaust, das hört jetzt so abwertend an, aber ich meine einfach nur, dass wenn du auf andere Länder schaust, die andere Voraussetzungen haben, also gar nicht abwertend gemeint, dass das für dich ähnlich aussieht und dass du da ein bisschen mehr drauf achtest, wo sind Unterschiede? Also wo kann ich so ein bisschen differenzierter drauf schauen? Also ich würde sagen, es gibt echt noch sehr viel zu lernen und es geht auch gar nicht darum, die eine perfekte Bezeichnung zu finden oder jetzt zu sagen, ich hab's jetzt und so mache ich's jetzt und so bleibt's auch jetzt, weil die Welt ist einfach sehr krass im Wandel und das einfach im Kopf zu behalten, wo wir herkommen, wie wir geprägt sind, was hinter jeder Bezeichnung steht, zu gucken, wer das sagt, was das gerade impliziert, ob das irgendwie ein Machtverhältnis vielleicht ausdrückt oder sonstiges. Sich darüber bewusst zu werden, ist, glaube ich, schon ein richtig, richtig guter Schritt. Also ich glaube, wenn du die Folge hier gehört hast und einfach nur das im Hinterkopf behältst, wirst du schon so die Welt ganz anders einfach wahrnehmen können. Und ich finde, das ist auch mega schön, weil das auch irgendwie impliziert, dass wir wahrnehmen können, wie viel besser die Welt wird. Also dass sie halt noch nicht perfekt ist, aber dass wir auch den Blick nicht dafür verlieren, welche guten Sachen schon passieren. Eben was ich meinte mit der Quote an Menschen, die in Armut leben zum Beispiel. Das ist bei weitem noch nicht perfekt, weil immer noch Leute hungern müssen. Aber trotzdem das zu sehen, dass es sich in eine gute Richtung bewegt, das finde ich einfach mega gut. Und das ist auch das, worum es sich hier bei mir dreht. Also, dass ich so einen realistischen Blick schaffen möchte, der aber auch gleichzeitig Hoffnung, Handlungsspielraum und Verantwortung gibt. Also dir quasi zeigt, in welche Richtung geht es, was kannst du tun, ja, wo kommst du her, wie bist du geprägt und wo kannst du dich bewegen. Also das ist mir einfach so wichtig, weil ich einfach, wie du weißt, glaube, dass positive Geschichten oder ein Blick, der Fortschritt zeigt, motiviert und der dir auch den Mut gibt, etwas zu tun. Genau. Deswegen hoffe ich, dass du etwas mitnehmen konntest aus der Folge hier. Teile super gerne die Folge mit Leuten, wo du denkst, die sollten auch die Veränderung verstehen, die sollten auch merken, dass da gerade was passiert. Und ich glaube auch, dass dieses Wissen sehr viel verändern kann. Ja. Wie gesagt, die neue Podcast-Seite ist noch nicht online, aber das kommt bald. Und ich werde auch immer danach hinein so die Shownotes anpassen, dass du immer aktuell hier draufklicken kannst, falls du die Folge jetzt hier in ein paar Wochen hörst oder so. Einfach in den Shownotes gucken, da findest du alle Infos mit allen Links, von denen ich auch gesprochen habe und so. Und ja, lass mir auch sehr gerne eine Bewertung da, das würde mich sehr freuen. Schreibe mir gerne und lass uns gerne darüber austauschen, wie du das siehst, was deine Erfahrungen sind. Vielleicht hast du auch noch ein bisschen Hintergrundwissen dazu. Genau, hüpfe gerne rüber zu Instagram und zum Blog. Genau. Sehr vielen Dank fürs Zuhören und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Da kommen auch wieder ein paar Interviews. Und ich danke dir, dass wir zusammen Perspektiven wechseln.